Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. Wir haben die Predigt eigentlich schon in den Lobpreis integriert gehabt. Matthäus 6, Vers 33. Da steht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles, da geht es darum, dass die Jünger sich Sorgen gemacht haben und Jesus ihnen erklärt hat: Ihr sollt euch nicht sorgen und ihr sollt euch keine Gedanken machen, was sollen wir essen, wie soll das Leben weitergehen, wo sollen wir wohnen, was sollen wir anziehen, sondern er sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das wird euch alles zufliegen. Wir sprechen heute also über das, was geschieht, wenn der Himmel die Erde berührt, über das Reich Gottes. Ich bete auch nochmal. Vater, im Namen Jesu bitten wir dich, dass du kommst und dass du unsere Herzen berührst. Geist Gottes, komm und schließ du unsere Herzen auf. Schließ unseren Verstand auf, sprich du Worte der Gnade zu jedem Einzelnen von uns. Komm mit Kraft, mit deiner Kraft. Zerstöre du Dinge, an denen wir auf dem falschen Dampfer sind, an denen wir Sachen glauben, die falsch sind. Und komm du mit Wahrheit. Herr, komm bitte und form du unser Innerstes um in einer Art und Weise, die deinem Reich entspricht und die dir entsprechen. Bitte, Herr, lass uns nicht so, wie wir sind, sondern durch die Kraft dessen, was du auf Golgatha getan hast, wollen wir verwandelt sein in dein Ebenbild. Amen. So, Reich Gottes, das ist so ein familiärer Begriff, den kennt jeder da. Stellt sich jeder was drunter vor und jeder was anderes. Wenn wir über das Reich Gottes sprechen, reden wir erstmal über Sachen, die wir glauben, möglicherweise, die aber falsch sind. Beispielsweise, wann und wo ist das Reich Gottes? Kommt das oder ist das da? Jesus hat ja immer gepredigt und gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und es gibt eine ganz seltsame Theologie, die sagt, das Reich Gottes, das kommt. Wir stehen dicht davor, aber es kommt. Wer meint, dass es irgendwann demnächst kommt? Wer meint, dass es schon da ist, hier unter uns? Wer hat keine Arme? Man hat im Lauf der Kirchengeschichte daraus verschiedene falsche Ansichten gemacht über das Reich Gottes. Einfach, weil man in der Erklärungsnot war meistens. Ja. Man hat gesehen, die Verhältnisse hier, die sind so schlecht, aber Gott hat gesagt, sein Reich ist da. Und dann hat man diese Bibelstellen entsprechend interpretiert. Also, das Erste, was das Reich Gottes nicht ist, ist in der Zukunft. Es ist in der Zukunft, aber es ist auch jetzt hier. Wie kann ich das sagen? Glaubt mir nichts, was ich nicht durch das Wort Gottes belegen kann. Jesus hat meistens gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, weil er ja noch nicht ans Kreuz gegangen war. Aber er hat auch mal gepredigt im Markus-Evangelium, das Himmelreich ist hier. Und er hat gesagt zu seinen Jüngern, das Alte Testament und die Propheten, Mose und die Propheten, das Gesetz und die Propheten, geht bis zu Johannes dem Täufer. Und ab da ist das Himmelreich, das Reich Gottes. Also das Reich Gottes ist. Eine andere Sache, die das Reich Gottes falsch darstellt, das ist dieser Ausspruch, den er getan hat, als er verhört wurde. Da hat er gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja? Und in der Interpretation hat die Kirchengeschichte daraus gemacht, ja, das Reich Gottes ist schon, aber es ist ja nur im Herzen. Es hat keine praktische Auswirkung auf das alltägliche Leben. Stimmt das? Nein. Natürlich hat es Auswirkungen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, das gehört mit zu der Erbmasse, die wir hier in Deutschland haben, diese Theologie. Dass das Reich Gottes eine wundervolle Sache ist, aber leider nur in den Herzen der Menschen. Nein, das stimmt nicht. Wenn wir uns den Missionsbefehl angucken, da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, deswegen geht ihr hin und tut. Und diese Zeichen werden folgen denjenigen, die das tun. Sie werden ihre Hände auf Kranke legen und es wird denen besser gehen. Und so weiter. Also, das Reich Gottes hat Auswirkungen im Herzen natürlich. Das ist ein ganz großes Wunder, dass das Herz des Menschen umgewandelt werden kann, vom Böse auf Gut. Aber es hat eine Menge mehr Auswirkungen auch in der Welt. Was haben wir denn sonst noch? Ja, ähnlich, das Reich Gottes wäre im Jenseits. Das war auch so eine seltsame Sache, die man dann im Spätmittelalter gesagt hat. Hier in diesem irdischen Jammertal hat man Leben unter Qual und so, da gibt es so Kirchenlieder, ne? Und das Reich Gottes würde dann hinterher jedem, der besonders schlimm gelitten hat, eine Krone aussetzen. Das ist eigentlich der Grundgedanke der Reinkarnation. Ne? Da kannst du genauso gut was auch immer werden. Aber mit Reich Gottes hat das nicht viel zu tun. So, das Reich Gottes, eine Sache, die man auch noch gelegentlich findet, das sind ganz wenige Auserwählte. Ja, so ein paar Superheilige. Und? Stimmt das? Wer ist denn drin im Reich Gottes? Wir alle. Wir alle? Alle, die Jesus angenommen haben. Ja, das klingt schon mal sehr gut, ja. Okay, also, Reich Gottes falsch ist, dass es nur in der Zukunft ist. Richtig ist, es ist jetzt und hier. Falsch ist, dass es nur im Herzen ist. Nein, es ist Regentschaft in dieser Welt. Und falsch ist, dass es nur ein paar ganz wenige sind, die das Reich Gottes tragen oder ausüben. Richtig ist, jeder Einzelne, der Jesus Christus nachfolgt. Was geschieht denn, wenn du Jesus nachfolgst? Dein altes Wesen, dein alter Mensch, der wird an ein Kreuz gebunden und im tiefsten Meer versenkt. Die Sünde wird im tiefsten Meer versenkt. Und dort unten stirbst du. Paulus schreibt, ich starb der Welt. Dort unten stirbst du und dann kommst du wieder hoch, begleitet von so einer Art Ölblase von Heiligem Geist. Und Gott erweckt dich wieder zum Leben. Und dann bist du im Reich Gottes. Also jeder, der, da müssen wir einen schränken, jeder, der diese Wiedergeburt mitgemacht hat, der gehört zum Reich Gottes. Und eine Frage zu diesem, wer ist nochmal, wie groß im Reich Gottes? Nehmen wir mal Johannes den Täufer. Johannes der Täufer ist euch ein Begriff. Er war ja einer der Helden zur Zeit Jesu. Er hat das gesamte Volk Israel oder sehr viel davon zu Umkehr und Buße geführt und er hat etwa, schätzen die Leute, die Historiker, 1 bis 3 Millionen Menschen getauft im Jordan, er und seine Jünger. Er hatte immense Auswirkungen, er hat noch Jahrzehnte später Jünger gehabt, die rumliefen und die sagten, wir sind getauft auf die Taufe des Johannes. Also das war ein Champion, ja. Jetzt die Frage, wer von euch ist im Vergleich dazu ein kleines Licht? Im Vergleich zu diesem Johannes, ja? Wer ist, sagt, okay, ich bin im Reich Gottes, aber das war ein Supermann, okay? Ein paar. Wer sagt, ja, dieser Johannes, der hat ganz schön was gemacht, aber eigentlich bin ich genauso gut. Eigentlich bin ich auch, ich hab was. Wer von euch sagt, ich bin mehr als Johannes der Täufer? Ich bin mehr. Gut, dann schauen wir mal im Wort Gottes nach. Jesus sagt, Mose und die Propheten gehen bis zu Johannes, dem Täufer. Danach wird das Himmelreich gepredigt und der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Hallo, dessen müssen wir uns bewusst werden. Deswegen rede ich davon, was wir Falsches über das Reich Gottes glauben. Ja, Johannes der Täufer war ein absoluter Champion. Er hat gegen den Widerstand des gesamten religiösen Etablissements, gegen den Widerstand der ganzen Leiter, weite Teile des Volkes Israel so vorbereitet, dass sie den Messias annehmen konnten. Er hat Millionen getauft. Und Jesus sagt, wenn du im Reich Gottes bist, dann bist du größer. Also das Reich Gottes ist jetzt in jedem von uns. Und das hat was mit Vollmacht zu tun. Was für Auswirkungen hat das? Oder wie zeichnet sich das Reich Gottes aus? Ich habe verschiedene Dinge aufgelistet, die mit dem Reich Gottes zu tun haben. Das eine ist mal, wohin du gehst, da ist Licht. Josua nahm das gelobte Land ein. Und Gott sagte zu ihm, Josua, wohin du auch trittst, wohin deine Füße auch immer treten, dieses Land gehört dir. Und das ist mit uns genauso. Das Reich Gottes besteht oder zeichnet sich aus durch eine Atmosphäre von Liebe und von Gerechtigkeit und Frieden. Und wohin wir auch gehen als Christen, da nehmen wir das mit hin. Für mich am schönsten kommt das in dem Vers zum Ausdruck, wo Paulus sagt, Christus ist in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Im Kolosserbrief schreibt er, die Erlösung war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg verborgen wie ein Geheimnis. Und jetzt wurde sie denen enthüllt, die zu Jesus gehören. Denen Gott sagen wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses der Erlösung ist. Die Erlösung ist nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen bestimmt. Und durch sie lebt Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Reich Gottes ist in uns. Wenn du unter die Dusche gehst, bist du hinterher unter der Dusche. Wenn du ins Bett gehst, bist du im Bett. Das sind Selbstverständlichkeiten. Und genauso selbstverständlich müssen wir davon ausgehen, wenn wir irgendwo hingehen, dann ist das Reich Gottes dort. Was ist ein Kern des Reiches Gottes? Das ist die Botschaft vom Kreuz. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, schreibt er an die Korinther, ich kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch Geheimnisse Gottes zu verkündigen, sondern ich wusste, dass es richtig ist, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist die Basis, das ist unser Fundament. Wenn wir davon abweichen, dann haben wir nichts zu verkündigen. Die Kernbotschaft und wo auch immer das Reich Gottes gepredigt wird, ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Botschaft, dass der Sohn Gottes, dass er nicht im Himmel geblieben ist, sondern dass er Mensch geworden ist, herabgekommen ist und sich zur Verfügung gestellt hat, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Damit das geschehen kann, was ich vorher als Bild geschildert habe, dass dein alter Mensch und deine alte Sünde an dieses Kreuz gebunden wird und im tiefsten Meer versenkt wird. Und dein alter Mensch stirbt und du mit Christus zusammen auferweckt werden kannst zu einem Leben, das ungleich herrlicher ist. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann sprich Wolfgang an oder mich oder Klaus. Und wenn du weißt, ich hätte das auch gerne, dann beschäftige dich damit. Also, Kern dieses Reiches ist das Kreuz. So. Jetzt haben wir aber doch eine ganze Menge abstrakter Sachen. Ne? So eine Atmosphäre von Liebe und Frieden, so ein bisschen Flower Power. Dann die Botschaft vom Kreuz. Hat es auch praktische Auswirkungen, das Reich, da wo ich hingehe? Kraft habe ich mir als nächstes notiert. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, Paulus. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Juden und ebenso die Griechen. Das heißt, Juden und Griechen, die Griechen stehen für alle, die nicht Juden sind. Das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes, das ist eine Kraft, die selig macht, die in Verbindung mit Gott bringt, alle, die glauben, egal aus welchem Volk sie stammen. Oder einfacher, das Reich Gottes, das besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wenn man Äußeres hat, wenn man die Äußerlichkeiten hat, ja, man tut alles, aber die Kraft ist nicht drin. Was ist das dann noch? Das ist Religion in ihrem negativen Sinn. Wenn wir nur noch die äußeren Formen haben, aber die innere Kraft nicht da ist, dann stimmt was nicht. Das Wort Gottes schreibt über die Endzeiten, die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, lieben die Wollust mehr als Gott. Ja, da sehen wir so den schwarzen, hässlichen Säufer, der abends in die Kneipe schleicht vor uns. Und wie geht der Satz weiter? Sie haben den Schein von Frömmigkeit, aber sie verleugnen deren Kraft. Hallo? Das spricht nicht davon, dass irgendwelche Leute abends rumhuren und saufen und was weiß ich was, sondern das auch, die sind natürlich auf der falschen Seite, aber der Satz geht weiter und diese Menschen haben den Schein der Frömmigkeit, die haben die äußerlichen Anzeichen der Frömmigkeit, die beten, die gehen in die Knie, die knipsen ihren Heiligenschein an, aber die haben keine Kraft dahinter. Habe ich was falsch gemacht? Ich sehe ein blendendes Licht, ich höre Posaunen und Trompeten. Was bei Jesus immer aufgetreten ist, wenn er die gute Nachricht vom Reich verkündigt hat. Ich habe die Bibelstellen nicht gezählt. Es sind sehr, sehr viele Bibelstellen. Er ging, er verkündigte und er heilte. Es hatte Auswirkungen. Wenn er gekommen ist, dann kam mit ihm Licht. Warum manifestieren sich im Dienst Jesu viel mehr Dämonen als vorher? Weil da Licht war, weil da Kraft war, weil das Reich Gottes mit ihm war. Also diese beiden Dinge, die würde ich auch noch nennen. Das eine ist Heilungen, wo das Reich Gottes verkündigt wurde. Da dürfen wir Heilungen erwarten. Und Er hatte mal einen Streit, wo die Pharisäer ihm gesagt haben, weißt du, du treibst die Dämonen nur aus durch ihren Obersten. Und er hat gesagt, dann wäre ja das Reich des Bösen uneins. Wenn ich die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Ich möchte jetzt nicht im Detail reinsteigen, wie er da argumentiert, aber er sagt, wenn das Reich Gottes kommt, dann manifestieren sich böse Geister. Und wir haben Glück, dass wir nicht in Afrika sind, wie wir gestern gehört haben, denn da gibt es böse Geister, bei uns ja nicht. Ah, bei uns tarnen sie sich anders. So, wo wir hingehen, ist Licht, die Botschaft vom Kreuz ist ein Kern und wir erwarten Auswirkungen. Jetzt die Frage, wie kommen wir dahin? Denn mal so ganz ehrlich, gibt es hier jemanden, der glaubt, dass das bei uns so richtig durchgreifend der Fall ist? Dass das Reich Gottes sich manifestiert? Ja, jetzt im Augenblick, wir haben viel zu wenig davon. Und wie können wir da hinkommen? Und da habe ich jetzt noch ein paar nette kleine Geschichten. Das erste, was mir aufgefallen ist, darüber hatte ich auch schon gesprochen, anhand einer Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg veranschaulicht. Und zwar, ich habe den Namen des Generals vergessen. Es war ein amerikanischer General, der im Pazifik gegen die Japaner gekämpft hat. Man hatte ihm mitgegeben, du darfst auf gar keinen Fall aufgeben. Deine Stellungen sind so wichtig, lass lieber deine gesamten Truppen vernichten, bevor du aufgibst. Er hat das nicht gemacht, als die Verluste ungefähr 30% erreicht hatten. Hat er aufgegeben, geriet in Gefangenschaft und wurde mit seiner ganzen restlichen Armee in einem Dorf, in einem großen Dorf, in Lagern gehalten. Er durfte sich dort frei bewegen. Seine Leute waren eingesperrt. Jetzt haben die Japaner dann zusammen mit den Deutschen und allen anderen, die auf dieser Seite standen, den Krieg verloren. Und er war in diesem Lager. Und es hat ihnen keiner gesagt, dass die Alliierten gewonnen hatten. Und er war jeden Tag in diesem Lager. Und er hat jeden Tag eine Unterredung gehabt mit dem Lagerkommandanten, mit dem Japaner. Und der Japaner, der hat immer mehr Angst gekriegt, hat sich gefragt, was wird geschehen, wenn die Botschaft hierher durchdringt? Der wusste es natürlich. Was wird da passieren? Und dieser amerikanische General und seine Truppen, die waren dann noch monatelang eingekerkert. Monate kann ich nicht für garantieren, es könnten auch einige Wochen gewesen sein. Bis eines Tages ein völlig abgearbeiteter Mensch durch die Büsche kam, ein Soldat, und gesagt hat, was ist denn hier los, ein Amerikanischer? Wissen Sie nicht, dass die Alliierten gewonnen haben? Hat sich bei dem General melden lassen, hat gesagt, wissen Sie nicht, dass die Alliierten gewonnen haben? Dann ging dieser General zum Oberkommandierenden des Lagers und sagte, ich übernehme hier die Leitung des Lagers. Und er gab ihm seine Dienstwaffe und sagte, ich weiß. Wir müssen wissen, was im Reich Gottes drin ist. Diese falschen Dinge vorher, dieses Klein-Klein, dieses, ach ja, eines Tages und furchtbare Kämpfe. Wir müssen wissen, was wir in Christus sind und was wir in Christus haben. Dass wir, wenn der Geist Gottes uns zu irgendwas anstupst und wir hingehen und sagen, dieses Land gehört mir, das hier gehört mir, das gehört Jesus Christus, ich nehme das für Jesus Christus in Anspruch, dass wir damit im Recht sind. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Jesus Christus mit uns ist. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, was wir Falsches glauben über das Reich Gottes, über diese Dinge, das ist nur in der Zukunft oder nur im Herzen oder all diese merkwürdigen Sachen. Nein, es ist jetzt und hier. Und ich kann dir nur empfehlen, setz dich damit auseinander, was das Reich Gottes ist und was es für Auswirkungen hat. Und du wirst in deinem Leben Wunder erleben. Du wirst Sachen erleben, die du bisher nicht für möglich gehalten hast. Was gehört noch dazu? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es muss unsere Priorität haben. Lest mal die Gleichnisse, die Jesus gesagt hat über das Reich Gottes, nochmal ganz neu, ganz von vorne und lasst euch vom Geist Gottes neu zeigen, was da tatsächlich steht. Ja, wir kennen diese Gleichnisse von der Perle. Ach ja, die Perle und der Kaufmann und er fand diese tolle Perle und er verkaufte alles, was er hatte. Ja, das ist ja schön. Ja, und dann stell dich mal daneben und sag so, Herr, jetzt würde ich mich gerne im Licht dieses Gleichnisses sehen. oder das vom Schatz im Acker oder Jesus, einmal hat das ganz kurz zusammengefasst, da hat er gesagt, als seine Jünger gefragt haben, wie das mit den Reichen und dem Reich Gottes ist, hat er gesagt, eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Weiß jemand, was das Nadelöhr war? Wir nehmen das heutzutage als witzigen Vergleich, aber das hat einen historischen Bezug. Das Nadelöhr war eine kleine Öffnung im Stadttor Jerusalems. Wenn man abends zur Stadt kam und man wollte da rein und hatte die Zeit verpasst, die Stadttore waren zu, dann durfte man durch dieses Tor noch rein. Das war so, dass ein Mann gerade so durchgehen konnte. Ein Kamel ist etwas größer und ein beladenes Kamel passte einfach nicht durch. Das heißt, das Kamel, wenn es durch dieses Nadelöhr durch wollte, musste von seinem Kamelführer erstmal komplett abgeladen werden. Der hat alles selber durchgebracht und dann musste er das Kamel dazu bringen, dass es auf die Knie geht, den Kopf einzieht und dann durchrutscht. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Frage ist die Priorität. So. Was ist noch eine Frage, wenn wir uns mit dem Reich Gottes auseinandersetzen? Eine Frage ist die der falschen Sicherheit. Abgerechnet wird am Schluss. Jesus hat ein Gleichnis gesagt, ich sage euch, lest die Gleichnisse und geratet in Panik. Jesus hat ein Gleichnis gesagt, wo er gesagt hat, das Reich Gottes gleicht. Er hat viele Gleichnisse gesagt, das Reich Gottes ist wie. Und wenn der Sohn Gottes, wenn der lebendige Gott sagt, mein Reich ist wie, dann sollten wir zuhören, dann sollten wir darin lesen, dann sollten wir sagen, okay, der Einzige, der wirklich weiß, wie dieses Reich ist, der sagt Folgendes darüber. Wie ein Fischernetz, mit dem viele Fische eingefangen werden. Und dann sagt er, aus diesem Fischernetz wird sortiert zum Schluss die Guten in die Richtung, die Schlechten in die Richtung. Unser Konzept wäre, das Reich Gottes ist wie ein Fischernetz und jeder, der eingefangen ist, ist drin. Alle, die nicht eingefangen sind, sind draußen. Er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Fischernetz und dann werden Fische an Land gezogen und die, die nicht drin sind, die sind sowieso nicht im Netz. Aber die im Netz sind, die werden nochmal sortiert. Also, falsche Sicherheit. Ich habe euch alle lieb. Aber genau aus dem Grund muss man manchmal auch solche Sachen sagen. Um jedem die Chance zu geben, in seinem stillen Kämmerlein vor Gott zu gehen und zu sagen, Herr, ich habe dieses Gleichnis gelesen und es macht mir keinen Spaß. Johannes 3, Vers 16 war richtig schön, aber wenn ich dieses Gleichnis lese, dann möchte ich wissen, wo stehe ich tatsächlich? Bin ich in Gefahr? Werde ich vielleicht lauwarm? Oder, ja, das ist immer so zweischneidig. Auf der einen Seite fällt man runter und wird fanatisch, auf der anderen Seite wird man lau und auf der Messerspitze sollen wir balancieren. Aber mit dem Geist Gottes zusammen geht's. Beschäftigen wir uns nur mit dem Falschen, was das Reich Gottes nicht ist? Nein, wir müssen uns auch mit dem Echten beschäftigen. Eben gerade diese Gleichnisse lesen. Wisst ihr, wie Bankbeamte trainiert werden, Falschgeld zu erkennen? Indem sie das Richtige haben? Das Richtige studieren, ja. Das hat mich total fasziniert. Ich dachte auch immer, die kriegen dann Kurse und Seminare und Falschgeld und Achtung und da muss man drauf achten. Und nee, wenn die den ganzen Tag mit echtem Geld umgehen und dann kommt ein falscher Schein dazwischen, ups, der fühlt sich anders an. Der riecht anders. Ich muss den prüfen lassen und zack ist er draußen. Nur dadurch, dass sie mit dem Echten umgehen. Also, nimm dieses Wort und geh mit dem Echten um. So. Jetzt habe ich noch einen Punkt, und zwar habe ich festgestellt, dass sowohl das Reich Gottes als auch Glaube gleich buchstabiert werden, nämlich R-I-S-I-K-O, Risiko. Das Reich Gottes und diese Dinge zu erleben oder Glauben zu haben, ist mit Risiko verbunden und das ist uns ganz, ganz unangenehm. Wir Deutschen sind lieber so, dass wir auf Nummer sicher gehen. Ich habe mal einen Amerikaner gehört, der gesagt hat, was ihn fasziniert an Evangelisation, das ist, die Amerikaner schießen und dann gucken sie, ob sie was getroffen haben. Die Deutschen machen Zielübung und erst wenn sie ganz sicher sind, dass sie treffen würden, dann würden sie auch mal schießen. Irgendwo können wir voneinander lernen, hat er damals gesagt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein spezifisch deutsches Problem. Wir möchten ganz genau wissen, wie es funktioniert, warum es funktioniert, wann es funktionieren wird und dann gehen wir los. Das Dumme im Reich Gottes ist, du wirst als Klempner zu einem Notfall gerufen und gehst mit einem Werkzeugkoffer, der komplett leer ist. Du weißt, welche Werkzeuge da drin möglich sind. Und in dem Augenblick, wo du beim Notfall eintriffst, machst du ihn auf und vertraust darauf, dass das Werkzeug da ist. Und es ist gut für uns, es ist manchmal demütigend, es wird manchmal schief gehen, aber es ist die Art und Weise, wie das Reich Gottes funktioniert. Alle, die sagen, jetzt hat er aber Fett auf den Putz gehauen, oder das kann ich nicht richtig nachvollziehen. Es gibt, falls es die noch gibt, Unterlagen zu dieser Predigt. Die liegen da hinten. Und ihr seid herzlich eingeladen, in diesen Unterlagen nachzugucken, ob das tatsächlich alles biblisch haltbar ist. So, was ich jetzt noch anbieten kann, das ist, wir haben ein Gebetsteam, welches nach dem Gottesdienst nachher irgendwann zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du mehr möchtest von Gott, wenn Gott dich angesprochen und angerührt hat, wenn du sagst, ich habe in irgendeinem Bereich meines Lebens Probleme, die ich gerne loswerden würde, ich bin krank, ich möchte geheilt werden, ich habe Dinge erlebt, die ich vergessen möchte, dann laden wir dich herzlich ein, nachher mit Menschen zusammen zu beten, die das auf dem Herzen haben, eben genau dieses Reich weiterzubauen und weiterzubringen. Und ansonsten kann ich nur bitten, auch im Namen des Herrn, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn das ist das, wofür er gekommen ist, wofür er sich ans Kreuz hat nageln lassen und wofür die Kraft Gottes kam und ihn auferweckt hat. Dass Licht in diese finstere Welt kommt und Menschen frei werden von der Bindung des Teufels, in der sie gebunden waren, den Willen des Teufels zu tun. In der Apostelgeschichte ist das beschrieben, Petrus predigt und er sagt, ihr wisst doch, was in unserem Land geschehen ist, von Galiläa bis nach Judäa. Nach der Taufe, die Johannes gepredigt hat, da hat Gott den Jesus von Nazareth gesalbt mit heiligem Geist und mit Kraft. Er ist umhergezogen und er hat Gutes getan, er hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Und Gott war mit ihm. Amen.